Ja, wie oft hast du den Film jetzt gesehen? Dreimal?
Ja.
Ja. Selber schuld.
Was wissen Sie über einen Mann namens Karamanga?
Der Mann mit dem goldenen Colt.
Er benutzt immer goldene Patronen. Dieses Exemplar wurde uns zugestellt mit einem Zettel an Mr. Bond persönlich.
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Er bringt mich um.
Wer?
Scaramanga.
Roger Moore ist wieder im Einsatz. Als James Bond 007 jagt er in Südostasien den gefährlichsten Mann der Welt. Es ist der Mann mit dem goldenen Colt.
Ich habe davon geträumt, dass du mich befreist.
Ein mörderischer Job.
Good night. Wir wissen jetzt, wo du bist.
Wie wär's mit einer kleinen Probefahrt?
Zu Ihren Diensten, Sir.
Sie treffen alte Freunde und neue Feinde. Der neue Bond. Colt richtig. Auch in den gefährlichsten Situationen.
Sie wollen doch nicht.
Und ob ich das will.
007 ist immer auf der Höhe.
Bonjour, Monsieur Bond. Ich bin Schnickschnack. Monsieur Scaramanga begrüßt Sie sogleich persönlich.
Sein Ziel ist der höchstbezahlte Killer der Welt. Er treibt ein tödliches Spiel. Denn überall lauert Gefahr.
Das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Herzlich willkommen beim Sofa IMAX. Heute reden wir wieder über den nächsten Bond-Film und mit dabei ist wieder Sascha.
Moin.
Und Kai. Hallo.
Hallo.
Und ich bin auch dabei. Ja.
Das klang ja süffisant, dieses Hallo.
Ja, das kommt dann.
Hast du den Film gerade erst nochmal geguckt, oder?
Ja. Der Mann mit dem goldenen Colt.
Er ist noch berauscht, weil er sich vorher irgendwelche Stoffe reingezogen hat, um diesen Film erträglich zu machen. Und ja, wir sind wieder zurück zu James Bond, dem vielleicht schlechtesten Spion aller Zeiten, den kennt weltweit einfach jeder. Ja.
Genau.
Aber wo ich eben darauf anspielen wollte, James Bond, Roger Moore hat ja gesagt, er fand den Titel etwas anzüglich. Das, was doppeldeutig ist, der Mann genau. Mit dem goldenen Colt. Oh.
Ja.
Ja, wir sind der letzte, den wir gesehen haben, war ja der erste mit Roger Moore. Und da waren wir eigentlich recht angetan von. Und auch die Kritiker und auch die Zuschauer waren damals sehr gut auf den neuen Bond zu sprechen. Und jetzt geht es wieder etwas einen Tick abwärts, so nach meinem und vielleicht auch nach eurem Geschmack, was den Mann mit dem goldenen Colt betrifft. den wollten sie ja eigentlich schon vorher drehen, eigentlich schon nach Diamantenfieber. Aber dann, ich weiß gar nicht mehr, die Gründe genau, es gab mehrere Sachen. Weißt du das zufällig, Sascha, gerade?
Warum? Nee, weiß ich auch nicht.
Aber dann kam Lesenby dazwischen.
Es kam irgendwas dazwischen, auf alle Fälle, richtig.
Und dann haben sie Leben und Sterben lassen und gedreht. Und jetzt wollten sie endlich diesen Film in Angriff nehmen. Und 65 ist er Ian Fleming gestorben. Und das war auch sein letzter Roman.
Jo. Ja.
So ist das ja. Und es ist wieder, ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe gar nicht mein Wikipedia offen, wo die Darsteller stehen. Oh. Das hat sich eben zugeklappt. Redet mal irgendwas Spannendes.
Ja, wir haben auf jeden Fall den vielleicht größten Antagonisten-Namen dabei bisher, nämlich Christopher Lee.
Genau, der Dracula.
Obwohl, Gerd Fröbe war damals bekannt. Gerd Fröbe war ja auch schon sehr bekannt.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Ja, ich sag mal so, aus der heutigen Perspektive würde man vielleicht eher Christopher Lee irgendwie zuordnen können als Gerd Fröbe. Aber Christopher Lee, ja, ist natürlich einfach so ein Name. Also auch seit meiner Kindheit, Jugend, der war omnipräsent. Also in verschiedenen Filmen, die man damals noch nicht gucken sollte. Dracula, später war der halt präsent in Der Herr der Ringe als Saruman, sehr ikonische Rolle. Zwischendurch hat er auch musikalisch immer mal wieder Akzente gesetzt bei mir, denn er hat bei Rhapsody of Fire unter anderem mitgesungen. Dann war Star Wars dabei. Also wie gesagt, ein Darsteller, den ich eigentlich immer gerne gesehen habe und jetzt hier halt mal in einer Antagonistenrolle zu sehen. Da müssen wir nachher mal drüber sprechen.
Aber auch gerne gehört, muss man sagen. Also kennst du das letzte Einhorn auf Deutsch? Da hat er sogar die deutsche Stimme gesprochen von diesem König.
Ja,
also großartig. Ja.
Also nicht die deutsche Synchronstimme, sondern wirklich Christopher Lee hat auch...
Ja, er hat sich selbst synchronisiert, richtig.
Wow. Ja, ich glaube, der sprach auch mehrere Sprachen. Er hat, glaube ich, ein fotografisches Gedächtnis und konnte sich auch mit den Leuten auf Französisch und in anderen Sprachen unterhalten. Ich glaube, der kannte, ich habe es irgendwo mal gelesen, einen Riesenhaufen Sprachen.
Ja, der hat auch einfach eine großartige, tiefe Stimme. Also der hat auch bei Manowar eine aktuellere Sprechrolle eingenommen, muss so um die 2008, 2009 gewesen sein, zu einem Remake eines alten Albums, in dem dann Orson Welles ursprünglich die Sprechrollen übernommen hat. Und ja, also das hat er auch wirklich sehr gut gemacht. Also wie gesagt, Christopher Lee ist eigentlich ja so ein Name, den ich unbedingt und sehr gerne immer wieder höre und sehe und mich auch gefreut habe, ihn jetzt hier zu sehen, mehr oder weniger.
Francisco Scaramanga hat er gespielt.
Also er war auf alle Fälle das Bessere an dem Film, sagen wir es mal so.
Der Name von ihm, ja, das eindeutig. Ja. Francisco Scaramanga ist zumindest der ikonischste Name eines Antagonisten, den wir bisher hatten.
Ja, Scaramanga hört sich fast schon nach einem Herr der Ringe-Bösewicht an, so ein bisschen.
Ein klein wenig,
ja. Oder irgendwas, was bei Harry Potter vorkommt. Was auch bei Harry Potter hätte vorkommen können, wäre der Darsteller von Schnickschnack. Den habe ich auch die ganze Zeit irgendwie vor Augen als so ein Harry Potter Charakter.
Ja, stimmt.
Schnickschnack, ja, das ist ja ein relativ kurzer Mensch, 1,20. Und im Englischen heißt er ja Nicknack.
Ja.
Auf Deutsch. Ja. Und eigentlich soll der ursprünglich Demi-Tess heißen.
Ich finde aber Nicknack oder Schnickschnack eigentlich ganz witzig.
Passt eigentlich, ja. Ja. Im ersten Moment dachte ich, Schnickschnack, na gut.
Ja, irgendwie passt, weil er auch so ein kleiner verschlagener Charakter ist. Ja. Ja,
ein kleines Arschloch, muss man wirklich sagen. Doch.
Ja. Kommen wir gleich im Laufe des Films zu, auch was die Bond-Girls betrifft. Und sie wollten ja eigentlich erst in Jamaika drehen, wo auch das Buch die Handlung ist. Aber da gerade Leben und Sterben lassen auch in Jamaika war, haben sie beschlossen, was anderes zu suchen. Und in Thailand fanden sie denn
Erstmal kam Kambodscha, aber da waren dann die Unruhen so ein bisschen.
Wollte ich gerade sagen, da war es nicht so angenehm zur Zeit.
Da war es nicht so angenehm. Und also das ist schon ganz okay so, aber es sollte was Asiatisches sein.
Ja, und diese Inseln, die sie da hatten, sehen ja wirklich sehr cool aus. Diese Türme, wo man wirklich, die kann man ja wirklich nicht besiedeln, weil das sind ja immer so kleine Berge eigentlich nur, die da aus dem Wasser gucken. Zum größten Teil. Aber es sieht schon richtig, also die Landschaft war richtig cool gewählt. Also das sah schon toll aus.
Einige sind auch schon so umspült, dass man Angst hatte, sie abbrechen und so. Also, aber es sieht sehr ikonisch aus, sagen wir es mal so.
Ja, die Dreharbeiten haben auch nicht so viel Spaß gemacht. Die mussten jeden Tag dahin fahren mit dem Boot. Nur die Produzenten und der Regisseur, die sind mit dem Hubschrauber angekommen und Roger Moore war immer ein bisschen genervt, dass er das Boot nehmen musste.
Stimmt. Und noch was, das war in Thailand und weißt du, wo sie untergekommen waren?
In einem Bordell.
Richtig. Die Schauspieler haben gedacht, es ist ja immer so ein schönes Hotel und alles Mögliche. Nee, die haben da wirklich den Prostituierten dann erstmal sozusagen das Wochenende freigegeben, haben dann da ein bisschen umdekoriert und haben dann
sauber gemacht.
Genau. Und haben dann das Bordell besiedelt.
Na, eher so 10 Tage waren die, glaube ich, da um den Dreh.
Ja,
ne?
Richtig.
Aber der Kleinwüchsige, der Schnickschnack, dessen Namen keiner aussprechen kann, Herr Villechais oder wie der heißt.
Herr Villechais. Es ist Franzose, Villechais.
Franzose ist
das,
so. Genau. Er ist Franzose, ja.
Der war richtig platziert in diesem Bordell.
Ja, das haben ja auch die ganzen Bond-Girls gesagt, dass er an denen immer rumgebaggert hat. Liebesbriefe nass geschrieben, Porträts gezeichnet, unter der Tür nachts durchgesteckt. Und er hat auch, Christopher Lee sagte auch, er hat irgendwie die meiste Zeit am Tag, wenn er nicht gedreht hat, hat er eigentlich geschlafen, weil er nachts die ganze Zeit unterwegs war.
Weil er da die Stadt unsicher gemacht hat und sich ausgetobt hat.
Richtig.
Er soll aber trotzdem, was heißt trotzdem, er soll unglaublich unglaublich sympathischer Mensch gewesen sein und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Er soll sehr charmant gewesen sein. Tja. Also wie hieß sie nochmal, die auch nachher Octopussy gespielt hat?
Maude Adams.
Maude Adams, genau. Die hat auch gesagt, das ist ein richtiger Womanizer gewesen. Also
ja, den kennt man ja auch. Also ich dachte auch direkt, Moment, der kommt mir so bekannt vor. Und ja, der hat in der Serie Fantasy Island halt auch eben den Assistent gespielt. Und ja, daher kennt man ihn auf jeden Fall.
Die meisten, ja, denke ich auch.
Ja, und wo du gerade Maude Adams sagst, die spielt ja auch eines der beiden Bond-Girls, mehr oder weniger in dem Film. Mhm. Die ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ein Bond-Girl zweimal auftaucht, ne?
In verschiedenen Rollen, oder?
In verschiedenen Rollen.
In verschiedenen Rollen auf alle Fälle.
Verschiedenen Filmen.
Das ist richtig. Nee, also
in Octopussy, da hat sie ein paar Arme mehr und.
Also in verschiedenen Rollen richtig, aber ganz am Anfang mit das war hier Dr. No und direkt der Nachfolger, da gab es ein Bond-Girl, das war auch zweimal da, direkt am Anfang.
Ja, bei Maude Adams ist es bloß so, dass sie zweimal eine Hauptrolle hat.
Das ist richtig. Das andere Bond-Girl war einfach nur
Beiwerk.
So, Beiwerk, richtig. Das ist richtig.
Nee, das fand ich schon erstaunlich, dass sie ja fast ungefähr 10 Jahre später, ich weiß gar nicht genau wann, aber kann man ja dann nochmal drauf zurückkommen, ist eine schwedische Schauspielerin, ehemaliges Model aus Schweden. Und kommt dann wieder, wenn es auch wieder abwärts geht mit Bond, aber da kommen wir wieder etwas später drauf.
Aber das passt ja, wenn sie ein ehemaliges Model ist, weil der Nick-Nick-Darsteller war ja eigentlich ein ehemaliger Maler.
Ja.
Der war eigentlich Künstler.
Stimmt, deswegen hat er sie auch mal gemalt nachher.
Ja, auch interessant, dass das zweite Bond-Girl oder das erste, je nachdem wie man sieht, Mary Goodnight von Britt Ekland gespielt, auch aus Schweden stammt.
Stimmt, ja. Mary Goodnight, Britt Ekland. Die ist ja auch relativ bekannt eigentlich. Ja, das waren schon die einzigen beiden. Es wird langsam weniger bei Bond. Nicht so wie am Anfang, dass an jeder Ecke eine neue steht und die dann auch immer alles ständig um die Ecke gebracht werden, nachdem er einmal mit ihr im Bett war. Dafür ist er diesmal mit beiden gleichzeitig, aber das komme ich später zu.
Na, nicht gleichzeitig, aber sehr kurz hintereinander.
Dicht dran, ja. Aber im selben Raum gleichzeitig.
Ja, das stimmt allerdings.
Das Intro, da habe ich Gangster aufgeschrieben bei meinen Notizen mit
Ja.
Das ist ja auch schlau.
Ja, und da ist ein Bondman, den wir auch schon kennen, der Gangster.
Ja.
Ja, das war nämlich aus Diamantenfieber, einer von dieser Begräbnistruppe.
Stimmt, da haben wir da schon gesagt, dass der Gangster aussieht wie ein Klischee-Gangster.
Das sieht wie ein Klischee-Gangster und der hat diesmal einfach einen Profikiller gespielt, ja, richtig.
Das sieht aber trotzdem mehr wie so ein Klischee-Gangster als so ein wie ein Killer aus.
Das ist richtig.
Dass er ja in diesem komischen Kuriositätenkabinett von Scaramanga, wo überall auch Puppen rumstehen von Al Capone und Roger Moore, oder besser gesagt von James Bond.
Ja, vor allen Dingen Animatronics-Puppen halt, ne? Ja.
Aber die auch echt aussehen. Ich meine, das sind die echte Schauspieler, die sie dahingestellt haben.
Das sind, ja, richtig, genau. Aber der eine Cowboy aus dem Saloon war so eine richtige Animatronics-Puppe halt, ne? Der kam richtig raus und hat dann einfach nur seinen Revolver da ein paar Mal abgefeuert. Es ist aber wie so ein Jahrmarktkabinett, würde ich sagen. Ja,
aber das wechselt so ein bisschen. Manchmal sind es echte Menschen und manchmal Puppen, je nachdem, aus welcher Richtung du geguckt hast.
Ja, ich fand aber dieses Set am Anfang irgendwie gleich toll. Also diese Star Trek Gedächtnishöhle, die man da teilweise so ein bisschen sieht. Ja, und drumherum dann irgendwie dieses Spiegelkabinett. Das hat irgendwie schon was, ja, Verschlagenes, so was Kirmesmäßiges, zu dem Schnickschnack auch irgendwie ganz gut passt. Ja.
Ja. In seiner Technikhöhle, wo er dann die ganzen Hebel zieht und Schalter drückt, damit das eine Licht rot wird und da dann das Licht ausgeht und dann was anderes beleuchtet.
Schnickschnack hat ja so eine Art Brücke, mit dem er alles steuern kann da oben und er versucht so immer,
Kommandozentrale.
Dass Scaramanga gegen irgendeinen Killer verliert, weil er dann alles erben würde.
Ja.
Ja.
Aber er lässt ihn immer einen Ausweg und natürlich schafft er es doch und dann rutscht er Scaramanga diese Treppe runter, was auch nicht Christopher Lee war, sondern ein Stuntman.
Das dachte ich mir. Ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt, also soweit sind wir natürlich jetzt noch nicht in der Erzählung, aber wer ist eigentlich der Hauptantagonist? Ist das eigentlich Schnickschnack so von hinten, der so die Fäden zieht, oder ist es Scaramanga selber?
Ich weiß nicht. Oder der Industrielle, der dieses Solarzeug da auf den Markt bringt?
Also das ist diesmal wirklich nicht klar ausgearbeitet. Ne? Also vor war es ja immer so, es gab einen Antagonisten und es gab dann seinen Handlanger.
Ja.
Und Nicknack oder Schnickschnack war ja, wird immer als Handlanger gezeigt, aber oftmals eben auch eigentlich als doch der im Hintergrund die Fäden zieht so ein bisschen. Ne?
Eigentlich ja, genau. Würde ich ihn sogar mehr als Bösewicht sehen, denn Scaramanga ist ja so, ist ja auch nicht ein bisschen sympathisch irgendwie ständig, wie er sich mit Bond unterhält, zusammensitzt und was trinkt, und er ist ja nie aggressiv, egal wann.
Und Scaramanga, im Gegensatz zu den anderen Sachen, war es so, dass Scaramanga vor seinem Handlanger stirbt.
Ja, stimmt.
Ja.
Und er wollte eigentlich gar nichts von Bond.
Ja, eigentlich nicht. Also das macht ihn zumindest zu dem bisher ungewöhnlichsten Antagonisten. Ja,
das ist richtig.
Aber nochmal kurz zum Intro, was ich lustig fand. Erstmal hat ja Scaramanga seinen Trainingsanzug an.
Ja,
genau. Aber als Jumpsuit, das sind keine zwei Teile, das ist so ein Komplettding irgendwie.
Ja, modern.
Das ist mir erst beim schnellen Durchseppen aufgefallen. Da bringen wir die Star Trek Höhle mit einem Jumpsuit zusammen. Das passt auch wieder.
Super. Ja.
Ja, und dann kommt das Intro, die Bond-Musik, wieder von Shirley Bassey gesungen. Das zweite Mal schon. Und sie kommt auch noch ein drittes Mal vor. Aber ich finde diesen Song eigentlich relativ schwach diesmal, muss ich sagen.
Ja.
Ja, der wird ja auch zwischendurch immer mal so als Filmmusik angedeutet, und da hat mich ständig rausgerissen, weil so die ersten Takte des Songs, wenn die so angespielt werden, das klingt wie die Melodie, die auch bei Mein RTL immer so zu hören ist. Irgendwie 1:1 gleich so vom Hergang, und das hat mich ständig so rausgerissen.
Ja, es ist immer ganz gut, wenn sie das Thema vom Titellied im Film benutzen, aber hier war es irgendwie nicht so, vielleicht nicht immer die beste Wahl.
Ja, es kommt halt, weil das Titellied an sich halt nicht so toll war.
Ja, es ist wirklich nicht so prickelnd, genau. Da müssen wir im nächsten Film, Der Spion, der mich liebte, müssen wir da nochmal drüber sprechen, über die Titelmusik, aber das ist nicht heute. Ja,
das stimmt. Ja.
Ja, und beim Intro, da musste der Maurice Binder, wo wie üblich ja nackte Frauen, die Silhouetten von nackten Frauen zu sehen sind, das ist ja bis jetzt immer so gewesen bei den Bonds. Und ich habe gelesen, dass er den Frauen die Schamhaare mit Vaseline voll gepinselt hat, damit die nicht so vorstachen auf diesen Silhouetten.
Okay.
Weil die waren wirklich, wirklich nackt alle.
Ah.
Das ist auch, ist mir nie so bewusst geworden. Ich habe das halt immer geguckt und die flogen da halt im Hintergrund rum und das waren halt Frauen.
Doch. Aber man hat das schon oft gesehen, dass man da wirklich, also von der Silhouette her eben alles sieht eigentlich, ne? Also die komplette Form.
Ich glaube, das ändert sich auch in Zukunft. Irgendwann ziehen die auch was an. Da müssen wir mal so gucken, wann die Frauen Kleidung tragen dürfen.
Manchmal werden sie auch so beleuchtet, dass man halt mehr sieht. Und da haben sie dann auch was an, oftmals.
Genau. Das kann, ja, später. Gut. Oder da ist gerade wie bei Austin Powers gerade was vor, der Waffenlauf. Oder
ja, genau. Das kommt auch vor, ja.
Ja, und dann sind wir bei M im Hauptquartier, wo er wieder seinen Auftrag kriegt. Und da haben sie ja eine Patrone geschickt gekriegt, eine goldene Patrone mit 007 drauf. Und
genau, und da wird ihm der Auftrag ja auch entzogen und er bekommt keinen. Ne, weil seine Mission war ja eben diesen Forscher irgendwie aufzutreiben, der vermisst war, der dieses Solex, dieses komische MacGuffer-Device da entwickelt hat für den Solarstrom. Und da ja eben diese Patrone aufgetaucht ist, haben sie gesagt, ja, sie wollen die, oder Emma hat gesagt, er möchte diese Mission halt nicht gefährden. und zieht ihn deswegen aus diesem Auftrag ab.
Was ich da auch lustig fand, ist, dass der eine fragt, weil wenn er die Patrone kriegt, sieht das so aus, als wenn er das neue Ziel von Scaramanga ist. Richtig. Und wer was gegen Bond haben könnte. Und die Liste da, wie er aufzählt, verzweifelte Schneider, Ehemänner, verzweifelte ja. Ehemänner, die Liste ist endlos.
Charmanter Scherzartikel. Da steht sogar meine Nummer drauf. Ist uns auch aufgefallen. Offensichtlich als Präsent gedacht. Wer würde wohl für meinen Tod $1 Million bezahlen?
Eifersüchtige Ehemänner, wütende Chefs, verzweifelte Schneider, die Liste ist endlos.
Ja, aber das zeigt halt auch nochmal, dass man diesen Charakter James Bond, der ist schon irgendwie so ein Promi scheinbar. Also den ja, kennt genau. jeder. Und jeder ja. kennt also den. Heutzutage, wenn der real existieren würde, dann würde man heute ins Dschungelcamp einladen, einfach weil er so bekannt ist.
Ja, genau.
Aber wo wir gerade noch mal eben bei der Star Trek Gedächtnishöhle waren, denn Christopher Lee wird ja im Deutschen synchronisiert von Herbert Weicker und das ist einfach die deutsche Stimme von Mr. Spock.
Ja, stimmt.
Stimmt, richtig.
Ja. Da kommt alles zusammen. Ist das vielleicht ein Star Trek Film? Doch. Müssen wir mal zwischendurch drauf achten.
Aber wo wir bei der Höhle an sich sind, kann man auch noch was sagen. Das Schöne ist eben, dass Christopher Lee eben auch sehr viel Humor hat, haben seine Kollegen
ja,
gesagt.
Ja, stimmt.
Und als er das erste Mal in diese Höhle kam, sagt er sowas wie, ruhig Igor, jetzt
ja,
nicht.
Ja, da flogen Fledermäuse rum.
Richtig, da flogen Fledermäuse.
Und er, jetzt nicht Igor.
Ja, großartig, ja.
Ja, er sagt ja auch selbst, mit Roger Moore zusammen hat er auch sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sich sehr gut verstanden.
Die kennt sich das ja auch schon ich, ja. urig lang. Also als Roger Moore aus dem Militär, 48 war das, irgendwie kam, waren sie zusammen am gleichen Theater und haben sich sozusagen eine Umkleide geteilt.
Ja, die hatten denselben Spind, da konnten sie selbst ihre Sachen reinstopfen. Genau.
Ja. Also sie kennen sich schon ein paar Tage. Also deswegen war auch Christopher Lee sehr glücklich darüber, mal mit ihnen zusammen einen Film zu drehen.
Ja. Aber jetzt kriegt er keinen Auftrag, sondern macht in Thailand Urlaub.
Stimmt.
Und macht das so inkognito. Was heißt inkognito? Also ohne Auftrag geht er der Spur nach.
Ja, es ist auch schön, als er das sagte, nach dem Motto, ne, wenn es keiner weiß, dann kann ich das ja so erledigen. Und da hat M ja auch ganz leicht sich wie Sand gegrinst.
Ja.
Ja.
Mach mal. Ey. Er setzt sich auf die Spur von 003, war das, glaube ich, ne?
Richtig.
Der irgendwo da gestorben ist. Und er hatte irgendeine Freundin, zu der er immer kam, so eine Bauchtänzerin.
Ja.
Und die Patrone, mit der er erschossen wurde, das war ja Scaramanga, die wurde nie gefunden. Als Bauchnabelschmuck.
Genau, die wurden nicht gefunden und er wollte sich da ein bisschen dran machen. Und genau, sie trägt sie als Bauchnabelschmuck, weil sie aus der Wand gepult hat, bevor die Polizei kam.
Und wollte das natürlich nicht rausrücken, bis Bond sie dann irgendwann verschluckt, die Patrone.
Ja, es war halt der Lucky Charm, also der Glücksbringer.
Ja, das ist aber auch irgendwie eine witzige Szene, wie er versucht, an dieses Ding ranzukommen. Also ja. erst so, ja, und dann erst bekommt er noch so auf die Finger gehauen. Natürlich kurz danach geht er so ein bisschen runter mit seinem Kopf, so auf Bauchhöhe und versucht ihn dann so mit dem Mund so rauszupulen, kommt dann aber nicht so richtig dazu. Also das ist irgendwie schon fast so eine Comedy-Szene.
Ja, vor allem hier.
Ja,
genau, wie er von hinten auf den Kopf kriegt.
Ja, ja, genau.
Er wird ja schon beobachtet, wenn sie ihre Bauchtanzszene hat, dann gibt's ja da die Verehrer von ihr oder was weiß ich, Pimps, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, da guckt er einen ja schon so grantig die ganze Zeit, die kommen dann nachher an und wollen ihn dann da wegziehen und hauen ihn auf den Kopf und er verschluckt sich dann an dem Projektil.
Das stimmt auch nicht gesund, das Ding sah ziemlich kantig aus.
Ist, wie sie auch nachher sagen, es ist ein Dumm-Dumm-Geschoss, also eins, was sich vorne aufdreht, damit es kleinen Eintritt, aber großen Austritt hat.
Ja.
Muss sowieso sehr interessant gewesen sein, weil sie sagt ja irgendwie, dass es durch den Hals geschossen wurde und ich sag mal so, sie war ja hinter ihm, deswegen ja auch ihr Lucky Charm, dass sie nicht getroffen wurde.
Ja.
Aber er muss ja also ganz gut Teile von sich an ihrem Körper zurückgelassen haben. Also ja. dumm Geschoss.
Aber was wäre das für ein Ende für James Bond geworden, wenn er an diesem Geschoss gestorben ist, weil er es verschluckt hat und innere Versetzung.
Einfach. Innere Blutung. Ja.
Einfach erstickt dran und ja.
Eine Patrone, zwei Leute erwischt damit. Zeitversetzt.
Stunden oder Tage später. Das ist
ein Profikiller. Genau. Ja. Genau. Legendär.
Aber ich fand den Kampf auch ganz gut. Das ist, wenn das der war, wenn man sieht, dass.
Stimmt.
Ich finde das immer realistisch, wenn man mit allen um sich schlägt, was so rumliegt. Das würde jeder machen.
Er hatte
jeder
zeitweise
wird sich
auch
alles schnappen und du würdest.
Genau. Er hatte zeitweise auch nicht die Oberhand. Ne? Also er war doch mit den drei Leuten ganz gut, hat er ganz gut zu tun gehabt.
Ja, das stimmt. Ja, aber. Natürlich hat er natürlich doch gewonnen und er verschwindet und sie sagt, oh, wo ist denn mein? Ich habe seinen Namen vergessen und sie ist da am Suchen und er geht raus, schnappt sich ein Taxi und wo darf ich sie hinbringen? Zur nächsten Apotheke.
Ja. Abführmittel holen.
Ja.
Ja.
Und dann ist er auch, glaube ich, als nächstes in der bei diesem Waffenmeister, der diese Patronen herstellt, ne? Und
nee, erstmal ist er bei Q wieder.
Ach ja, stimmt, ja.
Erstmal ist er bei Q, dann
müssen sie ja mal. Stimmt, die geben ihnen ja erstmal diesen Tipp da, ja. Q hat ja so
einen. Richtig, sie analysieren erstmal, es war auch einer von den Typen, die bei M waren am Anfang, die ja ihm diese Patrone gegeben haben und den Brief mit den ganzen Fingerabdrücken von Scaramanga drauf. Und die haben dann halt erstmal gerätselt, wo diese Patrone herkommen kann, weil es ja eben custom-made ist. Und dann haben sie eben dadurch, dass da irgendwie ein gewisser Anteil Nickel in dem Gold drinne ist, in dem Geschoss, haben sie halt irgendwie diesen einen Typen eben in, wo war es, Hongkong?
Ich glaube schon,
Hongkong war das, ja. Genau. In Hongkong irgendwie identifiziert. Zu
das dem war ja dann, alles da.
Zu dem Bond dann als nächstes jettet, genau.
Ja, und der baut ja nicht nur Patronen, sondern auch Waffen für Leute mit einem Finger weniger oder sowas, so Spezialwaffen.
Richtig. Einer der besten Waffenmeister, haben sie gesagt.
Und ja, und Bond probiert dann auch mal diese Waffe auf und schießt ihn irgendwie zwischen die Beine und sagt, oh, hast recht, die zielt etwas niedriger.
One inch low.
Ja, und dann als nächstes gibt er den Treffpunkt, glaube ich, preis, wo die nächsten goldenen Kugeln übergeben werden müssen. Ne?
Ja, damit seine Kugeln nicht weggeschossen werden, richtig.
Ja. Und da trifft er dann auch das erste Mal auf Maud Adams. Oder Goodnight, hätte ich fast gesagt, aber es war ja die andere. Die heißt ja Mary. Andrea Anders.
Andrea Anders, genau.
Andrea Anders. Was denn ein, auf Deutsch Andrea Anders.
Ja.
Ich fand
die Schlager-Ikone.
Ich fand das Casino witzig, wo sie ja gespielt haben und Stock höher waren so ganz viele Bedienstete, die so kleine Körbchen runtergelassen haben mit dem Geld und sowas.
Das sieht so aus, als ob unten welche gespielt haben, also Poker oder was auch immer, und oben welche, die auf andere Leute gesetzt haben, wer gewinnt oder so, weil die von oben ja die Karten gesehen haben.
Ach so.
Ja, irgendwie so, weil die haben ja immer Körbchen runtergelassen, da konnte man ja irgendwie die Geld einwerfen und sowas alles oder irgendwie so.
Aber es ist wohl irgendwas, die werden sich nicht ausgedacht haben, dass wir es wohl wirklich gegeben haben.
Nee, das war wirklich, das ist ja ein echtes Casino gewesen und Broccoli hat ja auch der ganzen Crew irgendwie Chetons in die Hand gedrückt, dass sie da erstmal richtig spielen konnten.
Ja, bei den Bond-Filmen waren die schon immer sehr freizügig zu ihren Darstellern und Angestellten.
Freigiebig, nicht freizügig.
Freizügig, habe ich gesagt.
Freizügig vielleicht auch.
Ja,
das weiß ich jetzt nicht, aber kann sein.
Das war Schnickschnack wieder, ja.
Ja, der war freizügig, ja.
Selbst Christopher Lee hat sich gewundert, dass alle Getränke in diesem Film immer echt sind. Mhm. Wenn es ein Whisky gibt, dann ist das kein Tee, dann ist das wirklich Whisky.
Ja, stimmt.
Und wenn das irgendein seltenes Getränk ist, dann ist es auch dieses seltene Getränk.
Ja, der Champagner war auch immer echt, ja.
Das ja. Richtig. Also es ist immer genau das, was sie auch sagen, ist es auch.
Da hat sich Brokkoli nicht lumpen lassen.
Ja, als wenn das im Film irgendeinen Unterschied machen will, aber
bestimmt, weil wenn man die Szene öfter dreht.
Ja. Ich kann mir doch mal die Szene mit dem Whisky drehen. Langsam habe ich den Dreh raus.
Im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh.
Ja. Ja. Genau.
Ja, und dann als nächstes fährt er ja mit dem Halunderjet nach Helgoland. Ja, mit diesem Tragflächenboot nach Hongkong.
Das Tragflächenboot, ja, richtig.
Nee, er fährt nach Hongkong. Also muss er vorher woanders gewesen sein.
Also ja, die Bar war jedenfalls toll in Hongkong.
Ja, was ich richtig toll gelungen fand, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt schon war, denn dieses Schiff, in das man geht, nachdem hier dieser andere Geheimdienstler Bond quasi da so hingeführt hat, in dem dann auch wieder quasi das ganze Büro von M und so aufgebaut ist. Aber das die fand Queen ich Mary. Richtig gut. Mhm. Genau.
Gesungen mit Queen Mary.
Ja, genau. Das fand ich richtig gut gemacht. Halt auch diese optische Täuschung, weil halt alles so absurd aussieht, auch im Inneren von diesem Schiff mit diesen Bodenplatten, die man dann trotzdem begradigt hat, obwohl der Rest quasi wie damals im Phantasia dann im schiefen Haus irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig aussieht. Genau. Aber ja, richtig gut.
Die Hälfte, die Hälfte der Leute, denen ist wahrscheinlich schlecht da im Büro, weil das alles so schief aussieht.
Ja, das stimmt, die Böden sind alle gerade, nur die Wände sind halt noch schief, richtig.
Ja, das war die Queen Mary, die in einem der ersten Bond-Filme noch im Einsatz war, aber mittlerweile vor Hongkong gesunken ist.
Ja.
Tatsächlich.
Die ist auch wirklich gesunken, richtig.
Ja, das war ja auch, von außen war es auch das wirkliche Schiff, aber von innen natürlich nicht, wo Moneypenny natürlich auch wieder ihr Büro hatte und
na klar.
Die ziehen halt jedem Film alle komplett um immer. Das finde ich
aber auch. Es sieht richtig gut aus. Also jetzt beim zweiten oder dritten Mal anschauen, dachte ich mir, boah, was für Details da auch überall schlummern und stecken und wie aufwendig das gewesen sein muss, dieses Set überhaupt mal so zu bauen, dass es auch halt so diese Wirkung hat. Also
Daumen
hoch. Eines der besten Sets, die ich bisher in James-Bond-Filmen gesehen habe, zumindest.
Ja, das ist super.
Die müssen ja erst ein schräges Set bauen und das dann begradigen mit, mit diesen Platten da. Das sah schon cool aus.
Ja. Und die Stahlträger sah echt gut aus, ja.
Ja, und als er jetzt wieder zu Andrea kommt, ist Bond ja wieder ein Spanner, wie immer.
Ja, aber bevor es ja zu dieser Queen Mary geht, ist es ja so, da wartet ja er ja auf diesen Forscher, der ja da, weil er den Tipp ja kriegt, ne, von ihr.
Ja, schön. Nee, das mit dem Spanner, das war kurz vorher, das meine ich, da hat er die im Badezimmer besucht.
Stimmt.
Und er macht das ja immer, dass er ihr kein Handtuch gibt und so erstmal gucken muss, wie sie nackt rauskommt. Das ist so Bonds Signature-Move.
Diesmal hat er ja auch einen Spiegel benutzt.
Auch, ja.
Als er sich umdrehen sollte und weggucken, hat er dann in den Spiegel geguckt.
Ja, und als er auf diesen Forscher war, stand er ja vor so einem TV-Laden, was das ja früher öfter gab, wo die Röhrenmonitore im Schaufenster standen und du dich denn selbst siehst, weil du von der Kamera gefilmt wirst.
Ja.
Und das gab es ja früher ganz oft, solche Läden, wo Fernseher im Schaufenster waren. Und
du hast dich selber gesehen durch die Kamera.
Oder auch irgendwelche Filme. Das waren ja ganz viele Leute, die standen dann draußen, wenn es irgendeine Sportübertragung gab oder irgendwas, weil nicht jeder einen Fernseher zu Hause hat.
Ja, stimmt.
Heute hat jeder 5 zu Hause oder was? Jeden Tragbares
in der Tasche. Smartphone und ein Tablet.
Genau. Stimmt, er guckt da in den oberen Fernseher rein und sieht sich dann, richtet nochmal seine Krawatte und dann wird runtergeblendet zum Monitor, der weiter tiefer steht und dann sieht man Nicknack.
Wie er ist. So, hallo, für euch sind jetzt gerade 1-2 Sekunden vergangen und für uns sind 1-2 oder ehrlich gesagt eigentlich mehr 2 Wochen vergangen. Seit dem letzten Sätzen, da zuerst Sascha an zu knistern fing und dann Kais Internet komplett aufgehört hat zu existieren und dann machen wir jetzt 2 Wochen später weiter. So kann es gehen mit der Zeit. Wir sind immer noch im TV-Laden, schon seit 2 Wochen und oder besser gesagt davor. Und wisst ihr noch, also wir hatten darüber gesprochen, dass Bond oben in den Monitor guckt und der Schnickschnack unten in den Monitor und dann jemand erschossen wird. Und ja, und an der Stelle waren wir angelangt. Mhm. Ich wollte noch, glaube ich, irgendwas über die Straße sagen, aber jetzt ist es 2 Wochen her, dass ich den Film gesehen habe und weiß es nicht mehr. Wollt ihr noch was zu der Straße und dem TV-Laden sagen?
Also nichts zu dem TV-Laden, aber zu diesem Bottoms-Up-Club, der da ist. Das ist, seitdem Bond da gedreht wurde, einer der Hauptanlaufpunkte der Region für Fans.
Ach, dieser Spielsalon?
Ja, wo die halt auf den Tischen mit Hintern hoch da die Damen sozusagen ausgeteilt haben. Ja.
Das Nächste, was mich noch kurz erregt. Meine Güte.
Ich glaube, wir sollten wieder aufhören.
Ja. Nee, das war wie.
Was erregt dich denn? Erzähl mal.
Sie zu der Dschunke von, also die Andrea Enders, geht ja zu der Dschunke von Goldfinger, hätte ich fast gesagt, zu dem Mann von dem goldenen Colt. Und ich fand nur, die ist sehr gut eingerichtet für so eine Dschunke von drin.
Ja, ja, das ist schon luxuriös, ne? Ich meine, es vor allen Dingen hat sie auch, ist ja auch motorisiert, ne? Es ist nicht nur Segel, sondern die hat ja einen ordentlichen Motor drin und sowas alles.
Ja, das ist schon. Da sieht das in dem Hauptquartier nicht ganz so schön aus. Das schräge Hauptquartier hatten wir auch schon und Schnickschnack sehe ich hier, den hatten wir auch schon. Und woran ich mich als nächstes erinnere, ist, dass Bond da in dieser Kampfschule festgesetzt wird.
Genau.
Ja. Die fand ich auch sehr interessant. Also erstmal, er steht da so und er bekommt dann verschiedene Leute vorgesetzt, die gegen ihn antreten sollen. Und das geht teilweise sehr, sehr schnell, zumindest bei dem einen. Den haut er halt einfach nur so um, macht vorher der eine so seinen Karate oder Kung-Fu oder was auch immer das für ein Zeug ist, was er da so tut. Und dann ist das so eine Szene wie bei Indiana Jones, mit der seine Waffe zieht und ihn einfach so umbläst. Also er haut den einfach aus den Latschen.
Wäre noch lustig, wenn er tatsächlich seine Waffe gezogen hätte.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch sein Gegner sich halt standesgemäß verbeugt und er ihm dann gleich eine zimmert, ne? Also ein ins Gesicht tritt. Also keine Ehre.
aber so konnte er gut entkommen. Aber was ich fand, diese Kämpfe sind alle, auch die späteren, nicht besonders gut inszeniert, wenn man so Kampfsportfilme geguckt hat oder sowas und das damit vergleicht, sehen die doch relativ albern aus, fand ich.
Obwohl ja die beiden Mädels eigentlich durchaus Kampfkunst gelernt haben.
Ne? Ja, also bloß die Choreografie war vielleicht nicht so
perfekt. Die waren nicht so toll, das stimmt, finde ich auch.
Die Idee war ganz lustig, dass die beiden.
Die Idee war vor allem, das waren irgendwie, was war das, die Nichten von dem Kommissar, von dem chinesischen Cop, der immer irgendwas mitgebracht hat. Der war auch sehr seltsam. Und vor allen Dingen, die haben ja nachher die Mädels dann die ganze Arbeit geleistet, die anderen vertrimmt. Und er durfte dann zum Schluss den letzten Schlag setzen, aber da braucht er gar nicht mehr.
Und dann nur noch angetippt, dann fiel er um.
Genau, hat er angepustet, mehr oder weniger, richtig.
Fandet ihr den Gag lustig, dass der andere, dass er dann einfach mit den Mädels weggefahren ist und sagte, ich bring die erstmal weg und das.
Du meinst ja, als er sie reingeschmissen hat ins Auto, die Tür zugeklappt, wollte rumrennen zur anderen Seite und er fuhr einfach los?
Nee, ja, und er sagte, ich bring die erstmal schnell weg.
Ja, fand ich, weiß nicht.
Nee, das war so ein bisschen slapstick.
Naja, lustig ist was anderes, ja.
Ja, das ist, ich finde, dafür ist Bond denn doch, selbst bei Roger Moore immer, ist ein bisschen unter der Würde von einem James-Bond-Film solche total albernen Sachen. Aber damit sind wir ja noch nicht ganz am Ende. Jetzt fängt ja erstmal diese Bootsverfolgungsjagd an, indem er diese Dschunke mit diesem Mixer hinten dran klaut.
Ja, diese Boote mit den ganz langen, der ganz langen Welle, ne?
Ja, die sehen ja da alle so aus mit dieser, mit diesem ganz langen, wahrscheinlich, weil das Wasser da sehr flach ist, wahrscheinlich, ne?
Gehe ich von aus.
Und da trifft er denn das erste Mal aus seinen, was Gegenspieler hätte ich fast gesagt, den Dr. Pepper aus Amerika, der zufällig gerade der Urlaub macht. Doktor, nicht Kommissar, Detective.
Polizist, der dauernd seinen Kautabak von der linken zur rechten Backe hingeschoben hat.
Der in der letzten Folge schon gesagt hat, auf welchen Seite ist der?
Ja, der mit dem Tennisball oder so in der Backe. Ja,
genau der.
Ja. Aber war schön, dass er ja überhaupt noch mal auftritt, dass man so eine Referenz hat. Und eigentlich, auch wenn ich den Charakter so ein bisschen lahm finde, habe ich mich trotzdem gefreut, ihn wieder zu sehen. Also er hat ja auch irgendwie so ein bisschen humoristischen Sidekick-Effekt. Also irgendwie war es ganz nett, dass er da war.
Ja, ist auch ein bisschen albern, aber ihn fand ich tatsächlich lustig.
Stimmt, ich fand ihn eigentlich auch ganz gut. Vor allen Dingen, dass ja der erste Gag gar nicht gewollt war, ne?
Welcher?
Der mit dem Elefanten. Er hat ja, da waren ja so kleine Elefanten, also seine Frau war ja auch dabei und die hat dann irgendwelche Elefanten aus Holz da rumgezeigt und wollte, dass er sie kauft und
so, hinter ihm war dann so ein Junge, Baby-Elefant. Der überall rumlief und ja,
genau. Und dann war aber da an Land so ein Baby-Elefant, also ein richtiger Elefant, und der ist immer an seine Tasche gegangen und das wollte er nicht und er hat ihn auf den Rüssel gehauen und der Elefant fand das nicht gut und hat ihn dann ins Wasser gestoßen. Also das war nicht im Skript, sondern der Elefant hat ihn halt wirklich ins Wasser gestoßen. Die dachten erst mal so, oh mein Gott, weil er richtig so schön ins Modderwasser im Körper haben die erst gedacht, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Aber dann haben sie den Gag auch drinnen gelassen, weil
ja, wäre auch schade, wenn nicht.
Genau, der Schauspieler auch gesagt, das ist doch super, lass das doch drin.
Aber ich mach's nicht nochmal.
Nee, genau.
Beim nächsten Mal wäre Mama gekommen.
Ja.
Was ich als Filmmusikfan ja so genial finde, auch als man diesen Pepper da gesehen hat und er sieht dann Bond vorbeifahren, dass man da dann einmal kurz die Melodie von Live and Let Die hört.
Ja. Genau.
So, das, sowas finde ich immer genial.
Ein kleines Easter Egg sozusagen. Ja.
Junge, Junge. Bist du schlecht erzogen?
Er ist ja jetzt mit seiner Kollegin auf dem Zimmer. Mhm. Wie hieß sie noch? Das seit vor zwei Wochen.
Goodnight.
Goodnight, genau. Mhm. Mary Goodnight. Und dann wollte sie jetzt doch mal was mit ihm anfangen. Sie haben sich vertragen und sie wollten gerade kuscheln, als dann natürlich die Freundin vom, ich will immer Goldfinger sagen, von der Mann mit dem goldenen Colt ist so lang.
Scaramanga.
Genau. Ja, sagen wir das so. Das ist nicht schlecht. Und dann wird sie in den Schrank gesperrt, während er da mit ihr ins Bett geht. Das ist ja auch nicht die feine englische Art.
Nicht wirklich, ne.
Aber
fand sie auch nicht so toll, ne?
Aber weil trotzdem, sie
die ganze Nacht drin war.
Nee, nicht die ganze Nacht, nur ein paar Stunden, ne?
War nur ein paar Stunden.
Oh. Ja, zwei genau. Stunden, glaube ich.
Du kannst jetzt rauskommen.
Wie spät ist es?
Gegen zwei.
Zwei? Soll das heißen, ich war zwei Stunden hier drin?
Jeder tut seine Pflicht.
Pflicht, sagst du? Ich kündige morgen früh.
Aber danach durfte sie raus und dann ist er mit ihr ins Bett gegangen.
Ist er?
Ich glaube ja, erst wollte sie nicht. Nee,
zu dem späteren Zeitpunkt, glaube ich. Erst am Ende habe ich das genau, so wahrgenommen.
Habe ich eigentlich auch so wahrgenommen. Das ist irgendwie immer was dazwischen kam.
Ja, genau.
Ein Glück, wie gesagt, das ist schon so lange her.
Ja, aber die Andrea Anders, die überlebt da jetzt auch nicht mehr so lange. Das hat ja jetzt ein relativ schnelles, jähes Ende, ein unschönes Ende mit Loch in der Brust und im Stadion sitzend.
So, als wenn sie noch lebt, spricht er ja erst mit ihr.
Es war sogar ein echter Kampf. Also die haben wirklich...
echte Leiche.
Nein, der Kampf war echt. Sie sind wirklich einfach ins Stadion, haben da einfach gefilmt, während da ein Kampf lief. Ja. Die wollten die Atmosphäre einfach einfangen und durften das auch. Und
spart auch Geld.
Genau.
Ich habe mich nur gefragt, wie sie das gemacht haben. Also sie war zu dem Zeitpunkt schon tot, man hat sie da hingesetzt, aber ich glaube, so funktioniert das nicht mit der Leichenstarre und so.
Nee, also eigentlich wäre sie zusammengesackt und dann irgendwie eher auf dem Boden gelegen, richtig.
Ja.
Ja, der Scaramanga ist so ein guter Schütze, dass er sie so an der richtigen Stelle trifft, dass sie noch gar nicht weiß, dass sie tot ist.
Ah.
Und darum bleibt sie noch eine Zeit lang da sitzen. Und er durchsucht da ihre Handtasche auf der Suche nach dem Solex, dieses Teil, was man braucht, um diese Sonnenenergie perfekt zu nutzen. Mhm. Aber ist da nicht drin und dann sitzt Scaramanga plötzlich neben ihm und sagt, ja, da habe ich auch schon gesucht.
Ja, aber Bond findet das Ding dann auf dem Boden liegend. Und
wie kommt denn das
da? Man weiß es nicht. Es irgendwie ist irgendwie aus der Handtasche gefallen. Keine Ahnung.
Da dachte ich erst, ist ja lustig, dass es da ist und dass er es jetzt hat irgendwie, aber.
Vor allen Dingen, da würde ich ja auch suchen. Also wenn ich es in der Tasche nicht finde, würde ich erstmal um die Person rumsuchen, ob es da irgendwie runtergefallen ist aus der Hand oder so.
Aber ja, stimmt, sie kann es ja einfach in der Hand gehabt haben.
Ja.
Ja, das habe ich auch angenommen, dass sie so einfach hat fallen lassen, nachdem sie dann plötzlich gelocht war.
Gelocht wurde, genau.
Gelocht und abgeheftet. Ja, als nächstes kommt wieder eine Verfolgungsjagd. Und die
Ja, sie geben ja erstmal das Solex wird ja erstmal durch einen ganz tollen Trick, in dem einfach der Cop ankommt, so als Nüsschenverkäufer. Und Bond dann ja sozusagen sich Nüsschen kauft, die aber fallen lässt und dann ganz unauffällig dieses Solex dann einsackt. Ja. Und dann aber Goodnight gibt, um zu sagen, nach dem Motto, bring das schon mal weg. Ne? Und so nach dem, dass das die übliche, warte bitte im Auto, und das klappt ja auch nie. Immer wenn man sagt, warte im Auto, dann kommen die Leute.
Sie hat doch im Auto gewartet.
Ja, nur im falschen.
Und dann im Kofferraum.
Ja, genau.
Und dann mit dem Auto von Scaramanga, nachdem er sie reingeschubst hat.
Ja, jetzt erkenne ich sie.
Auch das noch.
Sie sind der Geheimagent, der englische Geheimagent aus England.
Und dann kommt ja diese tolle, die du vorhin schon angesprochen hattest. Ich weiß nicht, waren wir da schon auf Sendung?
Nee, ich glaube nicht. Nein. Dieser Sprung, also dieser unfassbare Sprung mit diesem Salto oder wie nennt man das, Überschlag dabei und mit diesem unfassbaren, genau, aber mit diesem unfassbar tollen, cartoonartigen Soundeffekt unterlegt. Ja.
dieser Sprung war ja aus der American Thrill Show, also eine Stunt-Show aus Amerika, die hat Broccoli halt gesehen und fand das ganz, ganz toll. Und dann hat er mit diesem Stunt-Coordinator gesprochen, ob die das nicht umsetzen könnten dann auch für diesen Film. Da haben sie gesagt, ja, warum nicht, können wir gerne machen. Dieser Sprung wurde dann für den Stunt extra noch vorher mit einer Computerberechnung simuliert durch einen Computer vom National Highway Safety Bureau, wo sie halt mit dem sie halt normalerweise Unfälle rekonstruieren können. Und damit haben sie das Ganze nochmal berechnet, ob man den auch wiederholt richtig sicher hinkriegen kann, so dass es dann auch die Versicherung wahrscheinlich dann auch tragen würde. Und
ja, aber mit dem Wiederholt war nichts. Dem Regisseur war der Sprung zu echt. Er sagt, das sah zu perfekt aus, das wirkt unecht. Mach das nochmal. Und der Stuntman hat gesagt,
von wegen. Das war doch nicht normal.
Ja, aber wer kam denn auf die Idee, diesen Soundeffekt unterzulegen? Also das ist das auch in der
Frage.
Original?
Es ist auch im Englischen. Hm, ja, leider.
Also, total verrückt.
Der wäre gar nicht so schlecht, der Stunt, aber dieses Soundeffekt macht ihn dann so albern, dass das mehr so ein, das passt mehr bei ein ausgekochtes Schlitzohr oder sowas.
Aber, ja, vor allen Dingen, also es ist auch diese typische, hat jemand vielleicht schon mal SpongeBob gesehen?
Ja,
da rennt er mit
natürlich.
Patrick immer rum mit dieser Pfeife. Ne? So,
weep, weep, weep. Ja, genau. Ja.
Und genau diese blöde Pfeife ist das. Der Sprung, es geht in die eine Kurve rein, so weep, und dann dreht er aus sich und weep, wenn er wieder aufkommt. Es ist so albern.
Zur Brücke geht's doch da runter. Du willst doch nicht da.
Da kannst du dich aber drauf verlassen. Schon mal was von Evil Knievel gehört?
Also sowas habe ich noch nie gemacht.
Trösten Sie sich, ich auch nicht.
Ja.
Und das macht echt den
ganzen
recht
Stand
schönen
kaputt,
Stand
ja.
kaputt, ja.
Ja, voll. Also ich saß hier und war eigentlich nur entsetzt. Also eigentlich habe ich mich gefreut über den Stunt und dann kommt dieser Soundeffekt und dachte mir nur so, oh nein, Leute, warum das denn?
Ja. Auf dem Halbe ist die Hölle los, okay, da passt's, aber bei
Bond, da wäre es schon zu viel.
Da wäre es eigentlich auch schon zu viel, das ist richtig. Aber
das lustige Gesicht von dem Pepper hätte mir völlig gereicht, der da drinnen saß und Panik hatte. Und braucht man das nicht noch zu sehr ins Lächerliche ziehen.
Und da haben sie auch links eine Bond-Puppe und rechts eine Pepper-Puppe hingepackt, ne? Weil der Fahrer, das Auto musste nämlich auch genau ausgewogen sein. Das heißt, der Fahrer saß in der Mitte.
Stimmt.
Damit sie diesen Sprung eigentlich überhaupt machen können. Und da haben sie dann halt Puppen links und rechts vom Fahrer platziert.
Heute wäre es CGI gewesen.
Ja.
Ach, und heute kann man halt so Sachen auch anders machen. Da hätte man ein Seil gezogen und das am Ende dann mit CGI entfernt. Aber
die hatten ja auch im Wasser sogar Taucher drin, falls das Auto halt abstürzt, damit sie schnell den Fahrer rauskriegen und sowas alles.
Ja.
Schon nicht schlecht. Und der Scaramanga fährt dann in eine Scheune und dann kommt Fantomas wieder raus.
Stimmt. Das fliegende Auto.
Hat noch jemand an Fantomas gedacht dabei?
Ja, ich habe an Fantomas gedacht.
Ja, ich habe die nicht so auf dem Schirm, die Filme. Also ich habe die als Kind gesehen, die Fantomas-Filme, und fand die unfassbar gruselig immer. Und ja, ich habe da eher so eine Antipathie.
Aber der hat halt auch so ein fliegendes Auto gehabt. Deswegen.
Ja, okay. Mhm.
Aber die hier
irgendwann müssten wir die Filme müssten wir eigentlich auch mal besprechen. Irgendwann.
Stimmt, gerne.
Ja. Ja. Die habe ich letztes Jahr gerade geguckt, im Dezember.
Kann man die noch gut gucken?
Den ersten, ja, die anderen ziehen sich doch ziemlich. Genau. Aber kann man trotzdem sehr gut drüber sprechen. Doch. Da sind viele Sachen bei, wo man einfach mal drüber sprechen muss.
Genau. Aber das mit dem fliegenden Auto, da gab es ja auch eine Panne, ne? Also dieses fliegende Auto gab es ja auch wirklich.
Ja.
Und nur das Blöde ist, dass der Erfinder dieses Autos und oder der Bauer dieses Autos und der Pilot das Ding dann irgendwie 2 Tage vor Drehbeginn dann mit sich selbst zu Schrott geflogen hat.
Oh.
Er ist abgestürzt und hat es auch nicht überlebt.
Auf jeden Fall sieht man schon, dass das relativ realistisch ist und dass das Ding wirklich fliegen kann. Bei Fantomas war das ja eher nicht der Fall. Da klappen ja 2 kleine Flügelchen aus und er hebt ab. Und hier ist es ja richtiges Flugzeug eigentlich, nur dass man das Cockpit da unterklemmt als Auto.
Ja.
Und das ist schon sehr glaubwürdig, gerade weil das ja auch wirklich gegeben hat.
Ja, ja, und der Spezialeffekt-Techniker von denen, John Steers, der hat das Auto in Full Size gebaut für die Nahaufnahmen. Und dann hat er noch drei, vier ferngesteuerte Modelle gebaut davon, die sie dann für die Flugszenen verwendet haben.
Ja.
Weil das denen dann auch zu unsicher war, da dann, wenn der Pilot von dem Originalauto schon damit abstürzt, wollen sie ja keinen Stuntman mit fliegen lassen. Also haben die dann ordentlich Modell in ordentlichen Größe gebaut und das dann fliegen lassen. Und
sah ja auch gut aus.
Das sah super aus, doch, fand ich auch.
Ein Spruch von dem Pepper fand ich vorher noch lustig, wie er da die Leute aufhalten soll. Und zu dem einen, weiß nicht, Polizist, Soldat, was immer das war, auch sagt, schau mich wenigstens an, wenn ich dich anscheiße.
Ja, stimmt. Zum Polizisten war das, ja, genau. Ja. Weil die alle nach oben gucken zu dem komischen Auto.
Ja. Er selbst hatte das, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
Der hat es gar nicht gesehen, aber das war auch so, also die Polizisten, wahrscheinlich haben die auch kein Wort Englisch gesprochen. Also so wie die da oben hingeguckt haben, das sah sehr seltsam aus.
Ich hetz euch das FBI auf den Arsch, die CIA. Verdammt nochmal, ich gehe rauf bis zum Henry Kissinger. Schau mich an, wenn ich dich anscheiße, damit du weißt, woher es kommt.
Aber das war doch Deutsch. Andi, du hast ihn auf Englisch geguckt.
Ich habe ihn genau.
Und auch da gab es das Weed Weed.
Auch da gab es leider die scheußlichen Soundeffekte.
Ja. Und wenn ich nichts vergessen habe, schnappt sich Bond jetzt auch einen Flug. Wie findet er die eigentlich noch? Hatte er da einen Sender dran oder wie war das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat die Goodnight noch einmal sich befreien können.
Sie hat noch
können.
Ein bisschen gefunkt und dann haben sie irgendwie, glaube ich, eine Triangulation gemacht.
Achso, denn sie hat sich endlich befreien können und wollte aus dem Kofferraum kriechen und guckt dann nur in die Tiefe.
Hat auch die Klappe aufgemacht, aber dann dachte sie, ach nee, da steige ich jetzt nicht raus.
Könnte ungesund sein.
Genau, ist ein bisschen frisch.
Und dann fliegt Bond ja zu dem Versteck von Scaramanga und das ist ja wirklich eine tolle Location da kann man nichts sagen, da kann man gar nicht viel falsch machen. Doch, doch, man hätte komische Soundeffekte nehmen können. Aber die hatten sie da Gott sei Dank nicht.
Ich fand dieses kleine Wasserflugzeug, was hatte, fand ich echt super, das Ding.
Das war cool.
Ja, aus, aber die Scaramanga-Insel, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die hat schon irgendwie was. Also auch diese Aufbau, die man da so gemacht hat, dieses Miniaturmodell, das sah schon irgendwie richtig cool aus.
Und auch dann diese Glasfront reingebaut in den Felsen oder reingeschnitten, das sah schon gut aus. Ja.
Also von den Superhelden Unterschlupf Höhlen, Dingsbumsies, die wir bisher so gesehen haben, fand ich die hier fast noch eine der schönsten.
Ja, das ist wo man wirklich auch seine Zeit verbringen möchte.
Ja, da hat er auch gesagt, ne, dass es irgendwie dass er da auch lebt, ne, und dann irgendwie Interessenten dann eben dahin schippern, um halt vielleicht dieses Solarkraftwerk zu kaufen, ne. Deswegen haben sie ja da auf der Insel dann auch diese riesige Solaranlage gebaut, also beziehungsweise diese riesige Halle mit den, was war das, Stickstofftanks, um das runterzukühlen?
Ja, irgendwie so ein Zeug, genau.
Irgendwie so ein Zeug.
Das ist eigentlich so eine Höhle unten gewesen, die in vielen Superheldenfilmen vorgekommen wäre, wo der Antagonist geboren worden wäre, wenn er einfach da reingefallen wäre. Ja.
Ja, richtig.
Was ich hier immer schön finde, dass der Scaramanga ja eigentlich total freundlich ist und ganz freundlich auch mal mit Bond redet und ihm was zu trinken bringt und sehr zuvorkommend ist und
Bond ist richtig unhöflich.
Im Gegensatz zu ihm, ja.
Ja.
Aber und dann zeigt er ihm ja die ganze Anlage und dieses Solarding da oben fand ich sah aus wie eine gigantische Knoblauchpresse. So ein viereckiges, durchlöchertes Ding, wo man. Ich musste da immer an die Knoblauchpresse denken. Und umsonst, wenn jemand das Ding kauft, gibt es umsonst eine Solarkanone dazu.
Stimmt.
Ja, aber ich finde es schade. Also man hat mit Scaramanga, also mit Christopher Lee, eigentlich einen sehr hochwertigen Schauspieler engagiert. Aber trotzdem das bleibt schon. Der Charakter unfassbar blass. Also das ist einfach irgendwie ein Bösewicht, der für mich zu keiner Zeit irgendwie so wirklich böse wirkt. Also wir haben ja im letzten Mal oder zumindest in dieser Folge schon mal drüber gesprochen, dass für mich der Hauptantagonist fast eher Schnickschnack ist, weil der zumindest irgendwie böse ist.
Richtig.
Ja, der versucht ja nicht nur Bond umzubringen, sondern auch Scaramanga. Und Scaramanga ist für mich auch irgendwie nicht der Bösewicht. Der versucht zwar nicht sehr freundliche Sachen zu machen mit Bond nachher, aber trotzdem ist er immer sehr fair und nie so irgendwie sadistisch oder unnötig brutal oder so.
Nee, stimmt. Also eigentlich macht er, wenn, einen kurzen Prozess und quält keinen halt. Ne? Also er wollte ja auch dann nachher auf der Insel Bond einfach nur herausfordern, von wegen der Beste gegen den Besten, ne? Also der beste Killer, der beste Profikiller gegen den besten, sage ich jetzt mal, staatlich angestellten Killer.
Ja, das sollte sein Meisterwerk sein.
Ja, er hielt ja sein Schaffen für Kunst, richtig?
Ja. Warum auch nicht? Man kann mit allen möglichen Geld verdienen.
Ja.
Ja, und Schnickschnack, der steuerte aus seiner Brücke da oben ja wieder dieses Labyrinth und so und die beiden kämpfen halt gegeneinander und zum Schluss schafft es Bond natürlich, Scaramanga zu erschießen.
Ja, vor allen Dingen, weil er von aus dem Grit sozusagen krabbelt, ne? Also er klettert ja dann irgendwie um so eine Glasscheibe rum und dann auf dem Gerüst, wo jetzt diese ganze Bühnenszenerie draufsteht.
Wo gar keine Kameras sind.
Was ist das eigentlich für ein Gerüst? Wie hoch ist das Ding? Wie tief geht's da nach unten? Also
das ist eine gute Frage. Das habe ich, ja.
Das ist was wie so Todessternabgründe, die da unten sich auftun. Keiner weiß, wohin es führt.
Vor allem, er kommt ja da rein, dann krabbelt er runter und dann ist er plötzlich wieder in diesem Spiegelkabinett da drin, ne?
Ja, ganz merkwürdig, auf jeden Fall. Ja. Aber er hat sich ja aus dem Blickwinkel von Schnickschnack so ein bisschen verabschiedet, also dass er ihn gar nicht mehr sehen oder orten konnte. Ja.
Was ich jetzt schon fast wieder vergessen habe, ist, dass ja die gute Goodnight, irgendwelche falschen Knöpfe gedrückt hat oder wo, wie war das noch?
Und das war nach
Ach ja, sie hat ja einen von der Wache in dieses Kühlsystem geschubst.
Richtig, in die Kühlflüssigkeit, die irgendwie eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten darf, sonst macht's bumm.
Genau, ja, während Bond dann da sitzt und eigentlich versucht, dieses Ding halt.
Dieses Solex da rauszuprokeln aus dem.
Genau, ja, und deswegen. Ja, aber Goodnight, also dafür, dass die eigentlich auch eine talentierte Geheimagentin sein soll, stellt die sich da teilweise ziemlich albern oder dumm an. Das finde ich schon so ein bisschen klischeehaft.
Ja, das haben sie noch nicht ganz raus.
Schiebt mit ihrem Hintern irgendwie so einen langen Hebel, wie so ein Schubhebel beim Flugzeug, einmal quer rüber, damit dann eben auf der anderen Seite bei diesem Mushroom-Felsen wieder dieses Spiegelpanel ausfährt, was dann eben das Licht
Ja, da sind sie noch ein bisschen in alte Muster zurückgefallen zu den alten James-Bond-Filmen früher, dass sie ausgerechnet die Frau mit ihrem Hintern an den Knopf drückt.
Und vor allem, dass sie es nicht merken. Ich meine, sie schiebt da so einen fetten Hebel und sie merken nicht, dass sie, dass da sich da was bewegt und dass es vielleicht nicht gut sein könnte.
Sie hat so oft den Po verhauen bekommen. Oh, das macht es nicht besser. Ja. Nee. Das ist, also, es ist einfach eine grauenhafte Szene. Also, vor allem, weil letztendlich ja nicht sie, und das hätte ich sehr viel schöner gefunden, dass sie James Bond aktiv unterstützt, sondern wer letztendlich James Bond unterstützt, sind die Wolken.
Ja, genau. Ach, du hast es geschafft, super. Und sie, ach ja, schön.
Aber es war eine Wolke, die vor diese Kollektoren geflogen sind.
Ja. Weil sie hatten ja auch nur 5 Minuten, ne? Das war ja so erst ins Wasser gefallen. Ja, dann haben wir nur noch 5 Minuten. Als ob das die Temperatur wirklich so getimt steigen würde. Ja.
Und dass man das noch rückwirkend auch timen konnte, genau richtig, wann weil, er da wann, reingefallen ist.
Wann er da reingefallen ist, glaube ich.
Ja, das war alles. Und dann hat man das übliche Ende wieder. Sie sind zusammen mit einem Boot und küssen sich am Ende und good night, good night.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann knutschen sie noch heute und auf Wiedersehen. Schön, danke, dass ihr alle mit zugehört. So, Frank, warum gibst du so Gas auf einmal?
Nee, weil ich noch eine wichtige Frage an euch habe.
Ja, aber du hast doch eben noch was vergessen. Das Scaramanga ist ja, Bond hat ja Scaramanga gekillt.
Ja.
Er hat sich ja an den Platz gestellt, wo vorher seine Wachsfigur stand, die Finger weggeschossen waren. Und hat dann Scaramanga überrascht und dann eben auch den perfekten Schuss gesetzt. Aber dann sind sie ja, wie gesagt, geflogen und sind alle weggekommen. Meinst du, wo sie dann gestolpert ist, weil sie eigentlich mit ihrem Bikini total underdressed war bei der ganzen Hitze, der Explosion und tierisch Schiss hat er sich verbrennt.
Und, kann ich gut verstehen.
Roger Moore sie eigentlich richtig weggezogen hat und damit die keine Verbrennung erlitten hat. Also sie hat sich auf den Boden geschmissen und wollte eigentlich gar nicht mehr.
Ich hatte mich da schon gefragt, wo ist denn Schnickschnack eigentlich abgeblieben? Und ich dachte mir, den hätten sie jetzt einfach komplett vergessen.
Richtig, genau, den hat man ja gar nicht mehr gesehen,
ja.
Und dann sind sie ja mit der Tschunke abgehauen, da war, natürlich ist auch ein richtig, richtig schönes Schlafzimmer drin mit einem richtig großen Bett.
Ja, da hat es Scaramanga ja Wert drauf gelegt.
Meinten sie dann ja, ach, jetzt können wir ja endlich mal zu dem kommen, was wir die ganze Zeit schon wollten.
Genau. Knickknack, während Schnickschnack oben drüber zuguckt.
Richtig.
Und dann geht die große Geschirrschlacht los.
Eigentlich nur Flaschen.
Flaschen, ja, das ist schon wieder zu lange her. Ich wusste nur, dass jede Menge Scherben und mit dem ganzen Zeugs rumgeschmissen wurde.
Genau, ich fand aber auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand super, wie halt Schnickschnack seine Größe eingesetzt hat, um Bond zu bekämpfen eigentlich. Er hat sich sofort irgendwie unter so ein Dings gerollt. Und Bond erstmal so einen Stuhl zertrümmert, um da irgendwie reinzupieksen. Aber da war Knickknack ja schon längst wieder weg. Da ist er ja schon irgendwo durch die Lüftung oder keine Ahnung irgendwo durchgekrabbelt und kam bei der Bar wieder raus.
Hat so ein bisschen Benny Hill-Charme gehabt.
Ja, also die Musik hätte man da gut
unterlegen können. Hätte auch zu dem Geräusch von vorhin gepasst.
Ja, das stimmt.
Wenn schon. Aber am Ende bindet Bond ihn dann an den Mast und damit sie da unten, sie fegt schon mal die Scherben von dem Glas weg.
Wie auch immer sie das geschafft hat, das Bett so sauber wieder zu kriegen, dass man da barfuß wieder durchrennen konnte. Also in der kurzen Zeit.
Ich ein bisschen Skrupel gehabt, in dem Bett nackt hinzulegen, die ganzen Flaschen, die da drüber. Das gibt auch so wirklich mini, diese ganz kleinen, winzigen Splitter, die
ganz gemeinen Splitter, ja. Ja, richtig. Die dann auch noch schön so dünn sind, dass sie dann abbrechen, wenn sie in der Haut drin sind.
Man kennt's.
Boah, das ist so gruselig, dass der Film ab 12 war, ist eigentlich ein Wunder.
Stimmt.
Und dann kam das mit Good Night, Good Night.
Good Night.
Good Night, Sir.
Good Night, Good Night. Sleep well, my dear. No need to fear. James Bond is here.
Aber wie gesagt, ich habe noch eine Frage an euch.
Okay.
Worum ging es in diesem Film eigentlich?
Tja, gute Frage. Ich lass Sascha erstmal den Vorzug, weil ihr ja die alten Bond-Fans sind.
Ist eine gute Frage eigentlich. Ne? Also der Aufhänger war ja, dass da halt ein Agent gekillt wurde, der eben diesen einen verschollenen Forscher halt finden sollte, der eben dieses Solex da erfunden hatte. Und ja, aber worum ging es genau?
Ging es jetzt mehr um diesen Solex oder um Scaramanga?
Also eigentlich ging es ja mehr um Scaramanga, eben darum, dass es ja anfangs hieß, Bond soll getötet werden, was ja gar nicht stimmte. Das war ja Scaramangas Mätresse. Man war ja eigentlich mit seiner Mätresse, die eigentlich weg wollte von ihm und wollte, dass Bond eben darauf aufmerksam wird und dann Scaramanga tötet, damit sie frei ist.
Genau. Sie hat diese goldene Kugel geschickt.
Genau, sie hat ihn die Kugel geschickt und nicht Scaramanga, richtig.
Ja, also Scaramanga ist für mich irgendwie kein Bond-Gegner. Der ist einfach nur so ein wohlhabender Psychopath mit scheinbar viel zu viel Freizeit.
Richtig, der Gegner war ja eigentlich... Ja, wer war eigentlich der Gegner? Es war eigentlich dieser asiatische Gangsterboss, den Scaramanga da ja auch um die...
Der ist ja schon in der ersten Hälfte getötet worden.
Genau, durch Scaramanga. Und ja. Scaramanga meinte ja nach dem Motto, ja, jetzt übernimmt er den ganzen Laden und verkauft den dieses Solex. Aber er hat ja keinen bedroht jetzt direkt. Also
vielleicht, ne? Hätte der Film
heißen
müssen...
Hätte ja nicht mal Bond bedroht.
Der Film hätte heißen müssen, der Mann mit dem kleinen, wüchsigen Gangster.
Ja, genau.
Ja, ist auch irgendwie ein bisschen albern, dass er am Ende quasi, also der kleine Handlanger, dann als Souvenir in so einer Kiste landet und oben in irgendwo Koffer, festgebunden wird.
Ja, und oben in so ein Schandkörbchen da reingesteckt wird und dann da hängt. Ja, das ist eigentlich, ja.
Genau, während er schön in der Sonne brutzelt.
Es kann ja auch ganz schön fies sein.
Ja.
In den Breitengraden da.
Das stimmt. Ja, aber es gab eigentlich keinen richtigen Bösewicht, weil wie gesagt, Scaramanga empfand ich nicht als Bösewicht. Nee. Der hat ja auch erst Bond versucht zu töten, als Bond auf seiner Insel war und ihn ja mehr oder weniger herausgefordert hat. Ne? Also
ja, vorher hat er gar nichts von ihm gewollt, weder in dem richtig. Stadion, sonst noch irgendwann.
Genau,
ja, ich glaube,
zu keiner Zeit bedroht eigentlich.
Ja, also es ist ein unüblicher Bond-Film, denn Schnickschnack, ich glaube, er ist der wahre Bösewicht. Das haben wir ja besprochen und wir waren uns einig. Und eigentlich will er, glaube ich, Bond nur deswegen benutzen, damit er Scaramanga killt, damit die Insel an Schnickschnack übergeht. So habe ich den Film wahrgenommen.
Genau. Ja, das hat er sogar erzählt. Ne? Wenn sie Scaramanga umbringen, dann gehört das alles mir. Ne?
Genau. Ja. Also, ich glaube, das ist die Handlung des Films.
Ja, genau.
Jetzt weiß ich es auch. Ich habe das nämlich schon ganz oft gehabt, wenn ich über den Film nachgedacht habe, ich guck und ihn mal wieder geguckt habe, wusste ich immer nicht, worum ging es in diesem Film eigentlich.
Ja. Ja.
Ja, eigentlich nur um Schnickschnack, der die Insel haben will. Das ist die Handlung.
Genau, und viele verschiedene Nebenschauplätze, sage ich jetzt mal.
Die alle gar nicht so wichtig sind.
Die alle gar nicht so wichtig sind.
Ist zwar auch eine
Wahnsinns- ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Genau.
Ja, es ist eigentlich nur, um die Leute alle zusammenzuführen am Ende.
Ja.
Und damit man eine gute Kanone bauen kann, mit der man sein Flugzeug in die Luft sprengen kann.
So ein Plot-Device halt, ne? Um irgendwie zu sagen, deswegen kommt Bond her. Genau, richtig.
Das auch geklärt.
Ja, es fängt ja auch so an. Ne? Ich meine, es fängt an mit dem einen Killer, diesen Typen da aus dem
Diamantenfieber.
Diamantenfieber, genau. Mit dem Killer fängt es an. Es ist aber nicht die gleiche Person. Also es ist
einen anderen Namen. Aber derselbe Schauspieler.
Aber es ist derselbe Schauspieler, genau. Deswegen ist es ja auch kaum aufgefallen. Das ist nicht lange her. Aber nee, es fängt damit an, auch schon, dass er ihm Geld sozusagen in die Hand steckt nach dem Motto, hier, ne, kill ihn. Und dann hat Scaramanga aber wieder gewonnen. Damit fängt es an. Und eigentlich,
da haben sie ja schon gesagt.
Da hat er eigentlich schon Nick-Nack gezeigt, was er will. Und zum Schluss ist genau das Gleiche nochmal, nur mit Bond. Also eigentlich ist wirklich, dass der ganze Mittelteil dazwischen ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, damit Bond dahin kommt.
Ja, ich glaube, wir haben es fast überstanden jetzt. Ja.
Also ich würde diesen Film trotzdem positiv bewerten, obwohl ich trotzdem immer noch finde, dass es einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Bond ist. Wie gesagt, ich gucke ihn trotzdem gerne und er ist kein schlechter Film, aber ist schlechter wie alle anderen.
Das ist ein schlechter Film.
Stimmt, weil der
Stellenweise Humor, auf jeden Fall.
Der ja, bei Diamantenfieber ist das wirkt der Slapstick irgendwie gewollter als.
Das ist alles ein bisschen abgefahrener gewesen.
Richtig. Da ist der Film einfach abgefahrener. Hier wirkt der Humor komplett deplatziert, fand ich. Ja, also so nach dem Motto, wir wollen eigentlich das Ganze ernst machen und dann hauen wir da so eine Flöte rein, die alles kaputt macht.
Ja, der wirkt teilweise einfach wie so ein ungewollter Trash-Film. Also, ja. Aber doch wieder auf, und da weiß ich, was Frank meint, eigentlich auf die positive Art und Weise, denn den kann man gut gucken, während man drüber lachen kann. Einfach weil der so viele absurde, lächerliche, unnötige, unlogische Szenen hat. Mhm. Aber als reinen, ernsthaften Bond ist das bisher mit Abstand der schlechteste und der schwächste, was ich gesehen habe aus der Reihe. Stimmt. Also da war ja selbst Diamantenfieber noch irgendwie besser. Ja.
Nur, dass der Film einfach schönere Locations hat zwischendurch.
Definitiv. Und wie gesagt, der Unterschlupf von Scaramanga ist bisher eigentlich so der beste.
Sowohl der Unterschlupf von Scaramanga als auch diese Queen Mary halt, ne? Als auch diese Zentrale da in Hongkong.
Total. Super. Großartig.
Das sind tolle Sachen, aber das dazwischen, das passt nicht.
Ja.
Aber das nächste Mal kommen wir ja gleich wieder zu einem Highlight. Ich finde, dass wir jetzt am Tiefpunkt sind und ich finde, der nächste ist, was Roger Moore betrifft, zumindest mein Lieblingsbond, hoch, ne? Dass es gleich von ganz unten nach ganz oben geht. Und ob wir das alle so wahrnehmen, können wir ja das nächste Mal herausfinden.
Ja, ich habe den ja sogar schon gesehen. Also ich hatte ja kürzlich hier Besuch von so einem gewissen Mann, der Frank heißt, und mit dem habe ich mir den schon zusammen angesehen. Und dementsprechend weiß ich jetzt schon, worum es gehen wird. Ich habe da auch teilweise meine Meinung und ich glaube auch eine andere Meinung als Frank die hatte. Aber das wird dann besprochen beim nächsten Mal.
Es gibt sicherlich auch bei dem Film Stellen, wo man sagt, das ist halt noch der Zeit geschuldet so ein bisschen, aber das
doch,
da kümmern wir uns dann nochmal genau drum.
Ach ja, und was in diesem Film ja auch wieder nicht vorkam, das ist es wurde weder geschüttelt noch gerührt. Also das war auch in diesem Film nicht. Auch im Englischen nicht.
Nur Schnickschnack wurde geschüttelt und gerührt.
Genau, nur der wurde geschüttelt.
Und auch kein Felix Leiter, der kommt erst viel später. Ah, der kommt bei Roger Moore gar nicht mehr vor, war das?
Nee, ne? Bei Moore kommt er gar nicht mehr vor. Der kommt erst bei, oh Gott, bei wem kommt er?
Ja. Bei Timothy.
Bei Timothy kommt er, ja, stimmt.
Da auf jeden Fall. Und der kommt ja als nächstes. Also zack. Gut, dann wollen wir dieses Thema endlich. Dieses Kapitel endlich abschließen nach mehrfachen Versuchen und Unterbrechungen und dieses schwere Durchfinden, nachdem man den Film jetzt auch schon seit Wochen nicht mehr gesehen hat. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und freue mich, euch wiederzusehen bei Der Spion, der mich liebte.
Dich? Nein, ja, nie.
Jo. Bis dahin, tschüss.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Er liebt mich. Mich, mich.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern.